Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute durch die Sendung. Ich sitze heute in der HU, Heinrich-Heine-Universität promoviert.
Unvergessbar.
Ja. An der Humboldt-Universität in Berlin und sitze da bei einem Kollegen, auch bei einem Ex-Kollegen von mir vom FMP, beim Herrn Professor Dr. André Plestet. Und er war früher Gruppenleiter am FMP für molekulare Neurowissenschaften und Biophysik und macht jetzt in der Humboldt-Universität die zelluläre Biophysik. So heißt deine Gruppe, ne?
Ja.
Also erstmal herzlich willkommen im Wirkstoffradio. Hallo Andrew.
Herzlich Dank, Bert.
Wir wollen uns heute ein bisschen über Ionenkanäle unterhalten, weil das ist eigentlich auch so einer deiner Hauptfokus in deiner wissenschaftlichen Arbeit. Und weil ich immer als Theoretiker bis jetzt immer drüber gesprochen habe und in den Episoden mit meinem Doktorvater Hans-Dieter Höllche da immer so, welche Wirkstoffe hat man und wie wichtig das eigentlich Ionenkanäle auch in der Pharmazie sind, habe ich mir mal überlegt, wäre es doch ganz gut, mal mit einem Spezialisten zu sprechen, der mit den Dingern auch im Labor arbeitet und dann so guckt, was machen die dann eigentlich so an der Zelle, wo kommen die auch vor und natürlich auch studiert oder zeigt, wie sehen die Dinger eigentlich aus?
Ja, so ich bin mehr als 25 Jahre jeden Tag mit Ionenkanäle beschäftigt. So kann man sagen, das ist ein Hauptthema.
Ja, das denke ich auch mal. Nach 25 Jahren sollte man so seine Kandidaten so
mehr als andere Dinge, ja. Das ist mein Ding.
Bevor wir uns vielleicht auf den Ionenkanal stürzen oder die Ionenkanäle stürzen, die so dein Hauptsteckenpferd sind, hatte ich gedacht, sprechen wir erstmal ein bisschen allgemeiner über diese Ionenkanäle. Wie sind die eigentlich aufgebaut? Wo kommen sie vor und für was braucht man die eigentlich?
Ja, so ich hab eine Idee, dass diese Ionenkanäle können man ein bisschen als die Atome der Nervensystems sagen. Sie sind natürlich auch in der gesamten Körper verfügbar für Zellen. Alle Zellen haben Ionenkanäle. Aber ins Gehirn, sie haben diese ganze spezielle Nutzung. Sie synchronisieren Neuronen miteinander. Sie arbeiten zusammen. Und die sind die allerkleinsten Teile von dieser Gehirnelektrizität, können wir sagen. Das ist die Aufregbarkeit unser Gehirn. Das ist, wie wir bewegen unsere Muskeln, wie wir hören was, wie wir sehen was. Es ist alles mit dieser schneller Signalisierung, die in dieser Art von Millisekunden teilnehmen. Und viele andere Dinge sind da und sie partizipieren, sie bauen Strukturen, Gerüstbau und so, aber die Ionenkanäle, sie sind wirklich an der Spitze und sie sind für diese schnelle Signalisierung. Es gibt keine anderen Alternativen, weil wir müssen schnell arbeiten. Das heißt, Nervensignalen schicken, was hören, wir sprechen jetzt, das ist in dieser Tausender Hertz.
Das sind dann aber eher die Sensoren, oder? Also die zum ersten Mal diesen Reiz spüren und dann auch dann das Signal auslösen. Das ist Ionenkanal.
Ja, genau. So, das fängt an immer mit, wenn wir sprechen von Sensation. Es gibt viele Ionenkanäle, die direkt mit Signalisierung, zum Beispiel berühren oder hören, das ist fast die gleiche Dinge, sehen. Sie sind nicht alle primär durch Ionenkanäle, aber es kommt schnell zu die Ionenkanälen, weil sie übertragen diese Signalisierung zu der zentralen Nervensystem.
Ah, okay. Das heißt also, sie können eigentlich dann zwei Funktionen haben. Also das eine wäre die Sensorik, das andere wäre aber dann auch die Reizweiterleitung auf den Nerv.
Dann. Und dann nicht nur Weiterleitung, aber auch Prozessierung. Auch kombinieren, teilen, sortieren. Diese elektrischen Signale sind mega komplex. Es hat so viele verschiedene Dinge und sie müssen alle zusammen spielen wie in ein Orchester.
Die Sensoren, also die Ionenkanäle an sich, die müssen sich aufeinander abstimmen können, damit das Signal empfangen, also empfangen wird und dann weitergeleitet, damit es dann sauber prozessiert wird. Was meintest du dann mit Regulation? Achso, der Übergang von einer Zelle, von einer Nervenzelle zur anderen, oder?
Ja, genau. So Nervenzellen sind nicht einfach Bälle. Sie sind sehr lang. Sie sind geteilt. Sie haben verschiedene Teile. Und diese Teile können unabhängig voneinander elektrisch arbeiten. Fast. Ob sie alle zusammen sind, diese Kanäle könnte unterschiedlich in die verschiedenen Teile gemacht beim Zellen und dann die Zelle selber bekommt eine Leistung, Informationen selber zu prozessieren.
Du meinst also, in so einer Nervenzelle, wenn ich jetzt irgendwo ein Signal empfange, ist nicht sofort die komplette Zelle unter Strom, sondern es ist sozusagen genau. An einer kleinen Stelle und die Zelle kann dann genau steuern, wo dieses Signal hingehen kann.
Ja, genau, perfekt. Das ist gut gesagt. Und dann, wir müssen immer denken von dieser Reise von Signalen durch das System. Das ist eine Reise über Räumlichkeit in das Nervensystem. So, die Kanäle machen diese Signalweiser möglich, aber sie machen auch einen Empfang von Signalisierung auch und zusammenbauen, teilen, summen, Multiplikation, Integration, alle diese Dinge sind durch diese Kanäle in Nervenzellen gemacht.
Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Was meinst du jetzt mit Summierung und Multiplikation von Signalen?
Ja, so wir können zwei Signalen zusammenbringen und dann wir wollen eine Ausgabe, ein Output machen. Wann wir haben eine zeitliche Änderung von dieser Signalisierung, kommen wir ganz einfach zu einer multiplikativen, nicht lineären Summation. So, die Neuronen können dank dieser aktiven Element, so die Ionenkanäle sind kein passive Dinge. Es gibt passive Ionenkanäle, die immer offen sind, aber die meistens sind gesteuert. Und meistens von die sind durch deine eigene Aktivität gesteuert, durch diese Membranspannung gesteuert. Und das macht sie aktiv, wie Transistoren, wie unsere elektronische Dinge, dass wir nutzen. So können sie nicht nur einen linearen Ausbau von Signalisierung, aber Multiplikation, Integration, das ist noch eine Art von Summieren.
Natürlich. Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel dafür nennen, sodass man das mal verstehen kann?
So, die Bessere, dass ich weiß, man muss einen Ball fangen lernen als Kind, das ist nur durch mehrmals üben. Aber dieses Problem von Ball zu fangen, das ist eine Art von Wegintegration, Path Integration. Man muss den Weg kennen und die Hände durchsehen und alles kalkulieren. Das ist durch Calculus gemacht. Das ist kein einfach Plus-Minus-Ding. Und man hat das gelernt. Nicht explizit, aber implizit ins Gehirn. Und diese Art von Kalkulation, das braucht Multiplikation. Und so ist das in der Cerebellum. Das ist ein Teil von der Hinterkopf. Das ist kein Cortex, aber das ist hinten. Das ist ein Mini-Brain.
Um jetzt zurückzukommen auf den Ionenkanälen. Diese Ionenkanäle, die sitzen jetzt also in der Membran dieser Nervenzellen und kommen ja von außen dann die, jetzt kommen, ja, von außen nach innen oder von innen nach außen? Das ist jetzt die große Frage, wie die Ionen transportiert werden.
Ja, genau. Das ist abhängig von welche Ionen wir sprechen. So, wenn wir sprechen von zwei ganz einfache Typen, wir können von Natriumkanäle und Kaliumkanäle sprechen. So, diese Kanäle, sie haben eine Selektivität, sie sind permeabel für Ionen, aber die Natriumkanäle, sie können fast nur Natrium leiten und Kalium nichts. Und das ist einfach zu verstehen, weil Kalium ist größer als Natrium. Dann werden wir sehen, wir haben auch Kanäle, die auch besser für Kalium zu entscheiden. Und sie schicken Natrium komplett weg. Und das ist schwieriger, weil Natrium ist kleiner. Dann müssen wir sagen, das ist nicht nur von Größe, aber das ist auch eine Dinge von Chemie und die besseren Distanzen. Und die Kanäle, sie machen eine Hülle, einen Platz für die Ionen ohne Wasser. So, sie machen eine Dehydratisierung von der Ionen und so können sie die Ionen voneinander teilen, unterschieden. Und wenn wir machen so einen Nervenimpuls, das ist einfach erstmals Natrium rein und noch ein Tick später, ein Millisekund später, Kalium raus.
Aha.
So, die Zellen, sie haben eine Pumpe, die wirft Natrium raus und bringt Kalium rein. Das ist diese Natrium-Kalium-ATP-Ase. Das nutzt ATP, unser biologisches Geld, biologisches Energiegeld, können wir sagen. Das ist immer, das läuft immer und macht es so, dass die Zelle selber hat fast kein Natrium, aber viel mehr Kalium als die normale Außenwasser. Und dann haben wir immer Gradienten. Die Gradienten, die machen die Kanäle im Lauf.
Das mit der ATPase ist aber dann der Anfang eigentlich. Da stellt sich so eine Art Gleichgewicht ein. Also innen drin mehr Kalium und dann außen ist dann tendenziell mehr Natrium.
Das ist genau kein Gleichgewicht.
Ja,
so,
ja.
Das macht eine andere Gewichtung, können wir sagen. Und das ist weit weg von Gleichgewicht. In Gleichgewicht werden die Ionenkonzentrationen in beider Seiten der Membran gleich. Ionen werden fließen, aber die gleiche Nummer werde reinkommen als rausgehen. Ein Netto, keine Bewegung. Wir wollen eine Nettobewegung von Ionen. Das heißt eventuell eine Änderung von der Spannung, von der Membranspannung im Endeffekt. Aber die Natriumkanäle, sie erlauben nur Natrium rein. Das ist mega bergab für Natrium. Natrium will sehr gerne reinfließen. Das ist mega schnell. Und Kalium ist nur ein Beibehalter. Und dann später, wir können eine Strom in der anderen Richtung haben von Kalium. So, das ist einfach links, rechts, sozusagen. Ja? Und von dieser bekommen wir ganz schnell, punktgenau, Änderungen in, wir bekommen Membranströmen. Und das macht für eine Änderung in der Membranspannung. Und das macht unsere Signalisierung. So, das ist der allereinfachste Art. Das sind Kanäle, die ganz selektiv sind für diese unterschiedliche Natrium-Kalium. Und die sind einfach Yin und Yang.
Dann weiß ich, wo mein Fehler war im Ausdruck. Also diese ATPase am Anfang, die spannt sozusagen dieses ganze Gerät erstmal auf, weil sie halt Energie machen muss. Und die schmeißt halt
die nutzt Energie, eine gespannte Situation zu haben.
Und das ist aber der Ausgangspunkt dann. Also
das ist der Ausgangspunkt. Und dann sind wir fertig, um ein bisschen Signalisierung zu machen. Was ganz wichtig ist, wir müssen nicht viele Ionen nutzen. Wir müssen diese ganze Gradient kollabieren. Wir nutzen nur einen kleinen Teil davon. Und wir bekommen alle Signale, die wir wollen. Das ist mega effizient. Das funktioniert super gut.
Naja, wenn man vergleicht einen Computer und ein Gehirn, dann sieht man ja schon, wie effizient das ist. Wir kommen mit ein paar Zuckerwürfeln am Tag aus und ein Rechenzentrum ist in Kilowatt.
Gehirn ist 20 Watt.
Dann jetzt zu dem zum Mechanismus. Also die ATPase, die baut das Potenzial auf, braucht dafür Energie. Das heißt also, die ATPase ist dafür da, um Natrium rauszuschmeißen und Kalium reinzugeben. So habe ich ja eine höhere Konzentration Kalium innen und eine höhere Konzentration Natrium außen. Und dadurch, das ist das, was du gemeint hast, wollen die Natriumionen lieber wieder rein, weil sie sich zu diesen niedrigen Konzentrationen, sie wollen sich die Konzentration wieder ausgleichen.
Ja, genau. Und das passiert, wann wir haben eine Leitfähigkeit ins Membran. So normalerweise, wir haben eine kleines Kalium-Leitfähigkeit im Hintergrund. Das steht immer. Und dann in dieser Moment, wo wir wollen Signalisierung haben, dann wir öffnen die Türen für Natrium. Und die Natrium fließt ganz, ganz schnell rein. Das ist wie ein Tsunami. Aber es ist nur kurz, nur für ein Millisekund Tsunami von Natrium. Und das kann dann ganz weit längs der Neuronen weisen.
Also das heißt dann, dieses Signal zum Beispiel, fange den Ball, kommt und die Nerven sollen zucken, damit der Ball gefangen werden kann, dann wird innerhalb von einer Millisekunde gehen dann dort, eben weil der Nervenreiz dort an dem Muskel ankommt.
Es ist ein bisschen länger, aber nicht so viel länger. Ja, man kann seine Muskeln in 50, 100 Millisekunden genau bewegen. Das ist durch eine Programmierung ins Gehirn, sind diese Sequenzen von Muskelbewegungen in Sport sogenannt, dieser Muscle Memory. Ja, das ist ein bisschen gedacht, dass die Muskeln selber haben, aber das ist komplett falsch. Aber alle diese Sequenzen sind in ihrem Hirn gelagert. Und sie können ganz schnell vorne kommen. Und dann ist es ein bisschen wie Trommeln. Ja? Das ist alles gelernte Muster,
die eben durch die neuronale Vernetzung, durch die Neuronen bestimmt werden.
Und das ist wirklich eine Playback.
Also das heißt, wenn ich sowas fangen will, spult eigentlich mein Hirn nur ein vorprogrammiertes, geübtes und dadurch vorprogrammiertes Programm ab.
Man kann das ganz einfach verstehen als Tennis lernen. Fast kein Mensch kann einfach eine Tennisracket nehmen und ganz einfach spielen. Man muss ein bisschen üben. Man kann natürlich ein Talent haben für das, aber man muss einfach üben. Und diese Üben ist eine Art von Motorik zu lernen.
Wir haben jetzt eine ganze Weile schon drüber gesprochen, was ist jetzt das grundlegende Konzept von so einem Ionenkanal, also sprich an der Membran diese entweder Natrium- und Kaliumionen auszugleichen. Das ist jetzt natürlich vor allen Dingen da in der im Gehirn an den Neuronen. Das ist, denke ich mal, sind auch die zwei wichtigsten Punkte.
Ja, wichtigstens ist schwierig zu sagen, aber sie sind gute Beispiele, können wir sagen.
Wenn ich jetzt diese Natrium- und Kaliumionen-Kanäle angucke, sind die dann alle gleich? Oder gibt es da Unterschiede?
No. Wir haben hunderte Arten von Ionenkanälen, ungefähr 300 Art von Kanälen in unser Genom. Und die Natrium- und Kaliumkanäle, sie sind ähnlich miteinander. Sie haben ja Kleinigkeiten, die ändern sich voneinander. Aber sie sind eine Muster für eine sehr große Familie von Ionenkanälen, die ähnlich sind.
Wenn ich jetzt so an diese Ionenkanäle denke, gerade an dem Neuron, ja, muss ich ja irgendwann mal eben diese Sensorik starten. Ja. Was ist denn dann so der erste Impuls für so einen Kanal, um jetzt aufzugehen?
So gute Beispiele sind in den Nerven in Haut. Zum Beispiel Leute in Berlin wie Gary Lewin in MDC arbeiten in dieser Thema. Die sind spezielle Ionenkanäle, die funktionieren ein bisschen elektromechanisch. Sie sind auch in ihren Ohren und so, das ist ein bisschen ähnlich. Und sie sind durch mechanische Störungen gesteuert. Und so, wenn sie bekommen so eine Deformierung, dann öffnen die Poren in die Kanäle und sie lassen ja, normalerweise ein bisschen Natrium rein. Und dann dieser Natriumsignal dient als Depolarisierung. Und diese Depolarisierung, das ist eine Ernährung von der Membranspannung in Richtung 0 Millivolt. Das ist der erste Schritt in der Erregbarkeit.
Man kann mit diesen speziellen Ionenkanälen direkt einen mechanischen Sensor
mechanischen, ja, es ist ein mechanisches, ja, es ist eine Strom, die durch mechanische Kraft aktiviert ist. Und dann, das ist ein Zwei-Schritt-Prozess. Der erstmal ist dieser kleine Strom von einer oder mehrerer Kanäle. Und dann ist dieser Teil von der Zelle depolarisiert. Und diese Depolarisierung, das aktiviert diese spannungsgesteuerte Natriumkanäle.
Okay.
Und das ist der Kupplung. So, wir haben eine Kupplung von Kraft bis zum Spannungsänderung. Und dann, das kommt in diese elektrische Stromen, die machen eine angehende Änderung in der Membranspannung. Und dann so ist diese kleine erste Signale ein bisschen verstärkt und dann langs der Weg bis zum Gehirn eventuell geschickt.
Und jetzt versteht man dann auch, wieso das im Körper nicht nur eine Sorte von Kanälen vorkommen können, weil ich brauche natürlich den Kanal für den Tastsensorik und dann den Kanal zum Verstärken und Weiterleiten. Das müssen ja schon, die haben ja unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Also ist ganz klar in der Biologie, es müssen in der Zelle mehrere unterschiedliche Kanäle da sein, abhängig davon, wie ich sie nutze.
Ja, ja, genau. Und es gibt auch Kanäle, die spezialisiert für Zell-Zell-Kontakte und diese sind meine. Das ist die Glutamat-Rezeptoren. Mhm. Sie sind Rezeptoren für Glutamat oder für andere Neurotransmitter. Glutamat-Rezeptoren und sie machen diesen Übergang von einer Zelle zu einer anderen und das ist eine chemische Signal, die kommt von der Nachbar und muss in eine, wieder in eine elektrische Signal geändert. Und dieses elektrische Signal lebt immer ins Membran. Wir können zwei Zellen mit verschiedenen Membranen haben. Einer hat dieses elektrische Signal, muss in eine chemische ausgeben. Das ist zum Beispiel durch Calciumkanäle zu dieser Freisetzung von Neurotransmitter. Das ist diese Kopplung von Elektrizität bis zum Chemie, können wir sagen. Wir haben Freisetzung und dann aber gleich ist dieser freigesetzte Neurotransmitter angefangen durch diese Glutamatrezeptoren und die sind dann geöffnet. So, wir haben diese so der Tick-Tock-Tick. Anfangen mit elektrischer Übergang in chemischer, wieder in elektrischer. Und so können wir springen von einem Zell bis zu einem anderen.
Jetzt habe ich aber auch was verstanden, was ich Wissenschaftler schon lange drüber. Und es wird mir jetzt auch erst richtig offensichtlich. Dieses Potenzial besteht nur an der Membran und dort auch ganz nah, weil du hast ja gerade eben gesagt, es sind ja nur ganz wenige Atome, die hin und her kommen. Das heißt also, das wirkt nicht weit, dieses Potenzial. Das heißt also, um von einer Zelle rüber in die andere Zelle zu kommen, dann funktioniert das elektrische Signal nicht mehr, sondern da brauche ich eben die Chemie.
Ich muss sagen, ich habe gute Freunde, die arbeiten mit Gap Junctions und diese sind direkt Zell zu Zelle elektrische Kontakte, aber sie sind nicht universell. Sie sind speziell, sie sind ganz wichtig. Ohne diese funktioniert auch unser Gehirn nicht, aber diese direkte Kontakte, Gap Junctions, das ist nicht alles.
Ja, ja,
also das ist ein spezielles Ding. Ja, aber das existiert.
Diese Junctions, also das sind praktisch Schnittstellen an den Membranen, wo wirklich die Zellen zueinander so eng zusammen machen, dass praktisch die Membran an Membran zusammengekoppelt ist und im Endeffekt hast du wie einen kleinen Kurzschluss da drin. Also
man geht. Und Leute sprechen auch von einer sogenannten aphaptic coupling. Oder Kupplung direkt von Spannung zu Spannung. Und das könnte theoretisch passieren, wenn die Zellen selber sind alle zusammengepackt. Sie sind wirklich nicht direkt isoliert voneinander. Das ist auch eine andere Dinge. Das ist auch diskutiert. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir sind sicher, dass so ein Hauptthema, das ist diese Ionenkanäle und von meiner Seite diese Synapsen mit ihren Kanälen, die speziell für diese Übertragung sind.
Wenn du jetzt dann diese, ich sag mal, direkte Kontakt hast, hast du natürlich ja auch weniger Möglichkeiten der Steuerung, weil wenn du direkt einen Kurzschluss hast, dann fliegt natürlich auf jeden Fall zwingend immer Strom.
Ja, mega Vorteil von Synapsen ist diese Ein-Aus-Option und verschiedene Optionen von die Übertragung. Das ist auch ein aktives Element. Das kann durch Zeit geändert werden und kann ausgebaut relativ schnell in vielleicht Minuten. Man kann die ganze Dinger zurückbauen.
Ich denke mal, gerade wenn es über diese Rezeptoren geht und wenn du diesen Ausschuss von Neurotransmittern hast, ist es natürlich auch ein wichtiges Steuerelement. Ja? Also weil unter Umständen möchtest du nicht jedes elektrische Signal, das ankommt, auch direkt weiterleiten.
Ja, das ist eine Art von Entscheidung. Wir können sagen, wir können jede Synapse in einem Neuron gucken und sagen, okay, hier wir wollen 100 Rezeptoren, hier wir wollen nur 10, wir wollen ein starkes Signal, hier wir wollen 500 haben. Und dann wir können alles teilweise machen. Das ist eine mega Komputationsmöglichkeit. Und das ist sicherlich durch unser Gehirn ganz wichtig. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber wir wollen bestimmt das sehen und schauen für alle. Das ist schwieriger.
Das heißt also, in diesen Synapsen ist eigentlich neben dann, dass der Strom ankommt, ein entscheidender Punkt, wie viele von diesen Rezeptoren sind dann da, um dann
in welche Art?
In welche Art nochmal, um dann auch überhaupt dann auf die andere Seite das chemische Signal anzubringen, weil wenn da zu wenige Rezeptoren da sind, dann wird einfach das chemische Signal vielleicht gar nicht erst ausgelöst.
Genau. Die beiden Seiten können entscheiden, ja. So, wir können eine große Möglichkeit für Freisetzung haben, eine sehr gut erneuerbare Quelle zum Wiederfreisetzen haben. Oder wir können haben eine Freisetzung, die limitiert ist und nicht zuverlässig. So kann diese Presynaptic-Zell, das ist der Anfänger, das ist der Freisetzer, er kann das entscheiden. Für die andere Seite, der Empfangsseite, können für die Nummer und der Art von Rezeptoren entscheiden. Und so können wir haben eine sehr schwache Synapse, unzuverlässige Synapse, oder wir können eine mega zuverlässige Synapse haben, die fast perfekt ist. So in dieser Hörweg, die Synapsen, die arbeiten mit Hören, die sind teilweise die energiehungrigste Synapsen unser Gehirn. Die Teil ist als Inferior Colliculus genannt. Das ist mega hungrig. Das brennt Energie. Und das brennt viele Energie, weil es macht so viele Synaptikpotenzialen, so viele Stromen, so viele Freisetzungen, dass man kann das unzahlbar. Das ist immer hunderttausendmal pro Sekunde tausende Synapsen brennen. Und so diese Synapsen, sie brauchen Energie und meistens arbeiten sie relativ langsam. Das ist mit dieser 1 Sekunden, 100 Millisekunden, so Frequenz 10 Hertz oder 1 Hertz. Aber wenn wir wollen was hören, wir müssen in dieser Kilohertz-Bereich sein und dann machen wir viele Freisetzungen, Empfangen und muss ganz koordiniert in Zeit sein. Aber unser Freund von vorher, dieser ATPase, muss vieles arbeiten, weil es geht immer runter, muss immer wieder aufgebaut, diese Gradienten.
Um das Potenzial dann auch wieder aufzubauen, muss man immer gegen anwenden. Und das ist die.
Das ist eine Zyklus.
Was haben wir jetzt? Wir haben als Sensorik hatten wir jetzt die Spannungsabhängigen, eben das waren für die Weiterleitung. Wir hatten die mechanischen. Gehör ist ja praktisch auch Mechanik im Endeffekt. Wir hatten auch schon Licht, hat man gesagt, weil im Sehen ist es dort.
Im Sehen ist es ganz ein bisschen anders. Die Lichtempfindlichen sind nicht Kanäle. Aber ganz kurz, der allernächste Schritt ist aktuell der Schließung von Nachbarkanälen. Und das ist ein mega interessantes Thema. Aber die erste Dinge in Sehen ist diese Rhodopsin, die in wenige Schritte schließt cyclic nucleotide gesteuerte Kanäle aus. Aber so, das ist keine direkte Licht an die Kanäle, aber nur mit ein paar Schritt.
Der erste Sensor ist ein Rezeptor, aber danach, um dieses Signal dann zu verarbeiten, braucht man direkt einen Ionenkanal, damit eben ja, das Licht in Strom umgesetzt wird, damit es dann zum Hirn hochgeht.
Genau, das ist das Licht in der Photorezeptorzelle. Dann erstmals in Netzhaut ist das mit 6 oder mehr Neuronentypen bereits kalkuliert und dann ins Optiknerv geschickt und bis zum Gehirn.
Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, der letzte neben Mechanik und Licht ist dann noch die Temperaturabhängigkeit. Genau. Wie funktioniert das? Weißt du das?
Ja, genau. Das ist auch mit Kanälen, die ganz empfindlich für Temperatur sind. So, es gibt Kanäle, das ist die gleiche, die durch Chili aktiviert ist. Der Capsaicin-Rezeptor, TRPV1, das ist mit einer Wärme von ungefähr 40 Grad mega aktiviert. Bis zum 35 fast keine Aktivierung, aber wenn es geht, ein bisschen wärmer, das aktiviert und das bringt diese Art von Brennen, diese Sensation von Brennen. Und das ist, warum die Chili heiß sind. Das ist die gleiche Dinge. Das ist eine glückliche oder nicht glückliche Konvergenz.
Ja. Jetzt, wo du sagst, mit dem Chili, diese Hitzesensoren als Geschmacksrezeptoren hat man uns da beschäftigt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir selber wieder ein, dass wir uns da schon mal mit jemandem besprochen haben. Wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Kanäle dann anhören, dann sehen wir ja auch, dass die ja auch unterschiedlich ausgelöst werden. Wie schaut denn eigentlich so ein Rezeptor an sich aus in der Membran?
Die sind fast alle wie Lego gebaut. So, meine Rezeptoren, sie nutzen die Skizze von die Kaliumkanäle. Das ist am Kopf gesetzt, wie umgesetzt.
Umgedreht.
Upside down. Ist nicht alle genutzt, aber meistenteils sind wieder genutzt. Und dann so haben wir einen Kanal ins Membran. Und dann haben wir andere Teile gefunden und angebaut und noch andere Teile, so ist es ganz modulär. Und dann sind die Rezeptoren und andere Kanäle teilweise ganz klein und man sagt, wie könnten sie so klein sein? Und sie sind teilweise massiv groß. Wir sagen, warum seid ihr so groß? Aber ja, normalerweise ist eine Frage von Dynamik oder die verschiedenen Rolle, ja, spezielle Rolle. Sie sind nicht alle gleich und das ist, weil sie haben eine sehr komplexe Regulation, weil sie sind, ja, vielleicht nicht genau ins Membran geschickt, aber sie muss gesammelt werden in die richtige Stelle.
Das heißt also, dieser porendefinierende Teil ist so eigentlich immer größenordnungsmäßig der gleiche. Das Interessante ist eben dabei, dieser Rezeptorteil, kann man das eigentlich so, sag mal, so direkt so trennen voneinander, so thematisch?
Thematisch ja, physikalisch nein. So, wir haben mit diesem Problem seit Jahrzehnten gearbeitet. Und es ist nicht so einfach zu sagen, okay, was passiert hier? Glutamat kommt hier, macht eine Änderung in einer Domäne oben und dann ist einfach diese Formänderung einfach runtergeschickt und ganz einfach, jetzt ist die Kanal offen. Die komplizierte Dinge dort ist, wir haben ganz oft, ob es wirklich nötig ist oder nicht, weiß ich nicht. Wir haben mehrere Empfängerteile und sie sind zu ein Por gekuppelt. So zum Beispiel in das Glutamatrezeptor, wir haben vier Empfänger. Und so dann, man kann sagen, ganz gleich, so dann muss ich alle vier Ja sagen, um eine Antwort zu haben? Oder ist ein genug? Oder zwei? Oder drei? Und was passiert dann? Und das ist für die längste Zeit für uns interessiert, weil diese Kupplung ist in ähnlicher Typen anders.
Das heißt also, wir haben den Porenteil da, wo eben die Pore durch die Membran geht und der Rezeptorteil ist wirklich die Stelle, wo jetzt bei dir, in deinem Fall, das Glutamat in diese aktive Tasche gebunden wird und dann eine architektonische Änderung im Rezeptor und dann natürlich auch auf den Kanal dann auswirkt.
Ja, genau. Und was interessant ist, dass wir bekommen relativ wenig Energie von dieser Verbindungsprozess, 2,5-3 Kilokal per Mol, nicht so viel, aber das öffnet weit weg das Por. Die Distanz ist viel größer als das Molekül, das die Aktivator, dieser Glutamat. Das ist 30, 40 Angstrom. So, das ist 3 oder 4 Nanometer. Das ist genau das Breite, das Membran selber. Das ist ein relativ langer Reise ins Protein für diese Formenänderung und leider sind diese Formenänderungen nicht so ganz genau einfach zu sehen. Sie sind ein bisschen versteckt. Die Änderungen, die wir sehen, sind ganz klein. Das ist nicht offensichtlich einfach zu sagen, oh ja, okay, ich sehe diese Bewegung. Man muss das messen und dann wir sehen, okay, das ist eine mega große Protein, fast 1000 Rest. Ja, und dann die Bewegung ist der Art von ein paar Reste. Das ist die Genauigkeit von Natur.
Das kann man sich jetzt ja gut vorstellen. Das Glutamat, das ist ja ein paar wenige Atome, sage ich jetzt mal. Und im Vergleich dazu ein riesiges Protein, das sind ja x-tausende von Atomen und mehrere hundert Aminosäuren. Ja, also von daher.
Es ist Glutamat. 800, 900 Aminosäuren pro Teil. Und in die Ganze, das ist 4. So dann, das ist mehr als 3000 Rest. Und Glutamat ist ein Rest.
Genau, wäre eine Aminosäure. So,
es ist viel, viel komplizierter. Also, wir haben ein anderes Beispiel, ja, wo dieser Deaktivator kann größer sein und der Rezeptor kann kleiner sein. So, weniger Unterschied, vielleicht Faktor 10 von Komplexität. Aber wir haben beim Glutamatrezeptor, wir haben Faktor 1000 mehr Komplexität in Objekt von der Subjekt sozusagen. Oder Glutamat und seine Rezeptor sind mega unterschiedlich in Größe. Und das ist ein bisschen, ja, wie eine Erbsen, das ist der Erbsen mit der Prinzessin ins Bett.
Genau, die Prinzessin auf der Erbse heißt.
Die Prinzessin auf der Erbse. Und man sieht, wie könnte die Prinzessin durch so viele diese Erbse fühlen? Aber für unsere Königin der Ionenkanäle, ich sag mal, dieser Ampelrezeptor ist die Königin, kein Prinzessin, aber die Königin von Ionenkanäle, sie fühlen ganz gut. Ein paar Erbsen ganz unten oder ganz oben. Wir machen unsere Zeichnungen immer mit der Außen oben und die Innen unten. Die Rhodopsin-Leute, sie machen das ganz unterschiedlich. Aber ja, sie fühlen das. Das ist mega interessant. Das ist eine Frage von Dynamik, aber auch von Struktur. Und wir wollen wirklich in Membran oder in Neuron selber was sehen von dieser Aktivierung. Aber es ist noch nicht wirklich gesehen, dass wir ernähren uns, das kommt vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, wirklich Fotos, Videos von Rezeptoren ins Gehirn. Wir werden das erreichen, aber noch nichts.
Das heißt dann also, dieser riesige Komplex kann dann erkennen, ob ein, zwei, drei oder vier kleine...
Unser Königin kann das. Manche Kanäle kann das nicht. Aber unser ist sehr empfindlich. Wir wissen nicht genau, warum. Manche Leute sagen, das hat keine physiologische Relevanz. Ja, aber es ist noch interessant.
Aber macht es jetzt...
Vielleicht macht das in was Interessantes für ein Medikament. Wie funktioniert es? Das ist die Frage. Wir wollen wissen, wie genau, wie möglich, wie es funktioniert. Man kann sagen, okay, wir gehen ins Weltraum mit Spaceship, ja, mit Rakete. Und ich sage dir, trust du mich, es funktioniert. Einwandfrei. Und du sagst, ich will ein bisschen besser verstehen von ihrer neuen Art von Rakete. Ich sage, keine Sorge. Ja, wir wollen wissen, wie es funktioniert. Für uns kein Risiko, aber wir wollen das verstehen, wie gut wie möglich. Weil wenn wir ganz genau gucken, sehen wir interessante Dinge, die für Jahrzehnte uns bewegen.
Also ihr beschäftigt euch jetzt also mit diesem AMPA-Rezeptor, das ist also dieser Glutamat-Rezeptor. Du hattest jetzt schon gesagt, ihr könnt unterscheiden, ob dieser AMPA-Rezeptor, ob dieser Glutamat-Rezeptor ein oder bis zu vier Glutamat-Moleküle binden kann. Macht das einen Unterschied also für den Glutamat-Rezeptor? Also könnt ihr da was Unterschiedliches messen?
Ja, das ist eine spezielle Dinge von AMPA. Die Poren sind empfindlich für die Nummer von Glutamat, die da sind. Und die mehrere, die da sind, die größer ist die Pore, die größer ist die Leitfähigkeit. Und das ist für manche andere Kanäle gedacht oder geträumt, aber nur für AMPA wirklich gut bewiesen. Und was interessant für uns ist, der AMPA hat einen Freund, das ist der NMDA, relativ ähnlich, würden wir sagen. Das ist fast die gleiche Dinge. Aber der NMDA hat fast immer zwei Glutamat-Bindungssteller und zwei für Glycin.
Für Glycin, ja.
Glycin oder D-Serin. Und wir bekommen Aktivierung nur, wenn wir Glutamat und D-Serin nutzen. Ohne eine oder andere keine Aktivierung. Das ist ein ganz unterschiedlicher Prinzip von Aktivation. Aber die Poren sind fast gleich. Die Empfängerdomäne sind anders. Aber warum sind sie so unterschiedlich?
Ja, ja.
Das ist seit Jahrzehnten als Fakt bekannt. Niemand könnte bewiesen, wie oder warum es ist möglich.
Der AMPA-Rezeptor, der kommt jetzt im zentralen Nervensystem vor, an der Synapse, hast du gesagt.
Ja, Postsynaps, Empfängerseite.
Und sorgt dann dafür, dass dort das Potenzial sich wieder ändert, um dann in der nächsten Zelle dann das Signal weiterzuleiten.
Ja. So, wir haben diese Zielzelle, Targetzell, Postsynaptic Cell, die ist der Empfänger und der fängt Glutamat an, ändert sich seine Konformation, öffnet diesen Kanal und dann die Kanal ist für Natrium und Kalium, auch Calcium teilweise permeabel. Das ist ein bisschen von Open End, Freizeit, ja. Jeder kann durch. Und wenn jeder kann durch, dann es geht zu null. Und man kann sagen, okay, zu null, das ist keine Erregbarkeit. Aber das ist Erregbarkeit, weil normalerweise ist das Spannung ein bisschen negativ. Damit dieser Free-for-all, alle kann durch, dann geht es zu Null und das ist eine Erregbarkeit und kann mit dieser Natrium- und Kalium-Spezialisten elektrisch gekuppelt werden.
Ach ja, das hatten wir ja am Anfang besprochen. Diese ATPase hat ja am Anfang ein Potenzial erzeugt. Das hätte man vielleicht sagen sollen und das ist ein bisschen negativ, oder?
Es ist nicht der Natrium-Kalium-ATPase, so. Das ist eine Hintergrund-Kalium-Leitfähigkeit.
Ja, okay. Ja.
Die nutzt immer ein bisschen von dieses Gradient von der ATPase. Ganz nur Kalium. So, die Zelle immer ein bisschen Kalium tropft draußen. Und das macht die Innen von der Zelle ein bisschen negativ. Und wenn wir öffnen frei das Membran für Natrium und Kalium mit einem Glutamatrezeptor, das ist zu viel. Und dieser Potential geht wieder zu Null, zu einem Gleichgewicht. Punkt. Aber nur kurz, nur für Millisekunden. Und dann schließen wieder diese Glutamatrezeptoren. Und die Potenzial kann wieder zurück.
Wird wieder zurück eingestellt auf das leicht niedrigere.
Ganz schnell zurück.
Jetzt wäre natürlich mal interessant, wie misst man jetzt diese Änderung? Du hast es ja jetzt beschrieben, innerhalb dieser Rezeptor ist es ja ein sehr dynamischer Mechanismus. Im Endeffekt hast du ja zwei Aufgaben. Das eine ist ja erstmal, du musst das Signal, also das Potenzial, also diese Änderung der Spannungen da messen können. Und das andere wäre ja, wenn du am besten dann auch noch während der Spannungsänderung messen könntest, wie schaut denn da das Molekül aus, also dein AMPA-Rezeptor?
Ja, genau. Wir haben die beiden Dinger ausprobiert. Wir sind vielleicht besser in dieser ersten Art von elektrischer Messungen. Das ist diese sogenannte Elektrophysiologie hier in Berlin durch Dubois-Raymond pioniert. Das ist in der Ende der 19. Jahrhundert. Das ist ja diese Art von Spannung oder normalerweise Strom zu messen. So, wir machen diese Klemmen, Spannungsklemmen, Voltage Clamp ins Membran. So, wir nutzen Elektronik, um diese Potential gleich zu halten. Wir entscheiden, wir sagen, okay, wir wollen minus 60 Millivolt. Wir entscheiden, wir setzen das, die Maschine, die Verstärker, hält das fest und dann, wann Kanäle öffnen, es gibt einen Strom. Und um dieses Potential gleich zu halten, die Verstärker muss Strom geben. Und wir messen das einfach. Und wir sagen, okay, die Strom, das ist Kirchhoffs Current Law, die Strom muss in eine Richtung fließen. Und die Strom, die fließt durch die Kanäle, das ist die gleiche Strom, die fließt von Verstärker ins Apparat. Und dann, wir messen das und die sind gleich. Und so, wir messen relativ direkt die Membranstrom. Ja, das ist unser Hauptsignal. Wir können auch Strom halten, Strom klemmen und Spannung messen. Das ist eine mehr naturfreundlich oder mehr physiologisch genau Messung. Aber wir nutzen das nur mit Neuronen, um diese Action Potential, Nerve Impulsen zu messen und ähnliche Dinge.
Mir geht es jetzt so ein bisschen darum, um den Leuten, die das vielleicht noch nie gesehen haben, auch mal Vorstellung zu geben, wie ihr das misst, ja, weil wenn jetzt viele so an so Elektroden denken, ja, dann denken die vielleicht eher an so ein EKG oder sowas, eine Klemme hier, eine Klemme dort. Wie groß sind denn bei euch die Klemmen und wie groß sind eure sozusagen eure Versuchskaninchen jetzt da?
Ja. Wir machen keine Kaninchen-Dinger, aber ja, wir nutzen Zellen, die wir können kaufen oder wir haben die. Normalerweise immortalisierte Tumorenzellen, die wir nutzen, weil sie haben relativ wenig Kanäle. Sie werden für diese Art ausprobiert und es funktioniert gut. So, diese sind Zellen, sie haben eine Größe von 10 Mikronen. So, das ist ungefähr 10-mal kleiner als der Breite ein Haar. Eine humane Haar. So, das ist klein. Wir müssen das unter das Mikroskop gucken. Und unser Messungsgerät muss noch kleiner sein. Wir nutzen eine sehr komische Eigenschaft von die Zellen und von Glas, dass wenn wir haben eine sehr kleine Glaspipette, das werden zu die Zellmembran ganz stark kleben.
Ah, okay. Die Glasoberfläche, die hat eine hohe Klebe, also Anziehungskraft für die Membran.
Mega Anziehungskraft. Wir können die Zellen ausheben.
Ah, okay.
Das ist so stark. So, wir nutzen diese Eigenschaft. Die Glas, das wir nutzen, das ist dieser Borosilikatglas. Das ist wie Pyrex-Glas, wie in Ofen.
Ja, das ist das typische
Laborglas.
Bruchsichere Laborglas.
Ja, bruchsichere Laborglas. Aber wir nutzen dann diese Hämatokrit-Rohren. Das sind Glasrohren.
Ja, diese Kapillarröhrchen.
Kapillarröhrchen. Sie haben einen Durchmesser von ungefähr 1 oder 2 Millimeter. Sie sind hohl und wir nutzen nicht eine Flamme, aber wir nutzen Hitze. Wir erwärmen sie, wir ziehen und dann, sie sind sehr fein an der Spitze, ungefähr 1 oder 2 Mikronen. So, das ist 1/10 der Zelle. Wir gehen zu der Zelle Mikroschritt per Mikroschritt unter Mikroskop. Die Glas klemmt an die Zelle, dann wir saugen und diese ausgeklemmte Glas ist da ganz, ganz stark und wir saugen diese Kreise unten weg und dann sind wir durch.
Okay, das ist wie wenn man an einen Luftballon rangehen würde und man würde dann so bisschen einsaugen und dann würde sich der Luftballon nach innen wölben und dann block irgendwann mal zerreißt er dann halt innen drin in der.
Ja, ja. Und wir können auch einen Teil von das Membran wegsaugen oder wegnehmen. Und das wäre auch ein Präparat für uns. Das ist eine sogenannte excised patch. So, wir nehmen einen Teil des Membran weg und mit der Membran kommt die Kanäle und wir können die allein untersuchen. Frei von Zellen.
Ah, okay. Das heißt also, das, was ihr dort wegsaugt, das, was dann in der Kapillare drin ist,
und
das ist dann eure
Probe. Wandlagigen Membran, wir können das, ist ausgerissen und dann macht wieder zusammen, repariert sich.
Ah, okay, ja. Okay.
Und dann, wir haben ein kleines Kapi von Membran mit die Kanäle drin. Und sind wir ganz frei. Wir haben das,
also, das heißt,
von der Zelle geraubt.
Also ihr seid an der Oberfläche der Zelle. Ihr nehmt es und ihr zieht da ein kleines Stückchen raus.
Ja.
Ja, ist dann die Probe das, was in der Kapillare drin ist? Oder das, oder?
Es ist nur wie ein Trommel. Das ist an der
auf der Oberfläche der Kapillare, das, was ihr ran, das hängt dann so drüber wie das Fell einer Trommel. Und da drauf sind dann die Kanäle. Wie viele Kanäle sind das? Also,
ja, kann Hunderte.
Ja, okay.
Aber kann nur eins und das ist mega, wenn wir machen das.
Ah, okay. Also ihr probiert so lange rum, bis ihr nur noch eines bekommt, oder wie?
Nein, es ist abhängig von der Art von der Messung. Wenn wir fokussieren uns und wir wollen nur eins messen, dann können wir. Aber es dauert ein bisschen.
Also das muss man halt dann so lange ausprobieren, bis man so eine Membranprobe, das ist eigentlich ein Probenahmeverfahren.
Ja. Und du siehst das an der Tasse.
Ja, ah, okay.
Das ist unsere Tasse für unser Kurs, unser Single Molecule Berlin Kurs. Wir trainieren Leute, um diese Einzelkanäle Messungen zu machen. Das kann trainiert werden.
Wenn ihr diese Probe erzeugt habt, ihr seht es dann praktisch, ob ich jetzt einen Kanal gefangen habe oder 100.
Oder, ja, genau. Wir können für das nicht entscheiden. Wir können nur ein bisschen Hilfe geben, um besserer, so dann wir warten ein bisschen länger für die Exprimierung von Kanäle, dann wir werden mehr haben, vielleicht. Oder wir können ganz schnell arbeiten, 6 Stunden nach der Transfektion, so 6 Stunden nach der Anfang von Exprimierung arbeiten und dann werden wir manchmal keine Kanäle haben. Oder manchmal wenig Kanäle haben.
Ihr könnt ein bisschen steuern, wie viele Kanäle es gibt an der Oberfläche der Zelle, indem ihr einen bestimmten Entwicklungsprozess der Zelle abwartet. Und je länger ihr wartet, umso mehr Kanäle sind wahrscheinlich dann in der Probe drin.
Und wir haben andere Tricks auch.
Ja, ja, natürlich. Was ist so euer Ziel so oder was wäre das Optimum oder wie viele Kanäle hättet ihr denn gern am liebsten immer?
So, das ist abhängig von was wir wollen messen. So, wann wir können die ganze Gruppe messen, der Ensemble makroskopisch Stromen messen und dann ja ist 100, 500, das ist mega gut. Aber dann, wenn wir wollen Fragen zu einem Einzelkanal machen, das sind natürlich Dinge, dass wir nur mit Einzelkanäle messen können. Das ist paradoxisch, aber die Einzelkanäle, sie liefern mehr Information als eine Gruppe. In die Gruppe sind die unterschiedlichen Dinge, sie sind versteckt. Und wir sehen mehr, wenn wir haben nur einen Kanal.
Ist natürlich verständlich, weil wenn du jetzt hunderte unterschiedliche Kanäle auf einen Haufen misst, ja, hast du immer irgendeinen Kanal in einem unterschiedlichen Zustand und das könnte sich natürlich die unterschiedlichen Signale, ja, die verrauschen dann eben dementsprechend. Wofür macht ihr diese Messung? Wenn ihr jetzt einen Kanal habt, was misst man denn da?
Ja, so es gibt viele Dinge, das wir wollen sehen. Was interessant für uns ist, dass manche Art von Glutamatrezeptoren, sie haben eine Art Split Personality. Sie können einen Schnellmodus haben und einen langsamen Modus haben. Und das ist eine ganz einfache Frage, ob es gibt zwei verschiedene Typen, die schneller und die langsamer, oder ist ein Typ, die verschiedene Modus hat. Und wie bekommen wir diese verschiedenen Modi? Wie können wir dann das kontrollieren oder besser verstehen? Und wie ist das ins Gehirn gemacht? Die AMPA-Rezeptoren war immer komplett schnell. Das war seit 50 Jahren bekannt. 40 Jahre. Lange her. Und ich habe das auch geglaubt. Aber in den letzten 10 Jahren sehen wir klar, dass wir können auch langsame Dinge von der AMPA-Rezeptoren bekommen oder ausnehmen. Und dann ist die Frage, ist das eine spezielle AMPA-Rezeptor, die anders gebaut ist? Oder ist das unser ganz normaler AMPA-Rezeptor, die einfach versteckte Leistungen hat? Wir haben diese Frage nicht geantwortet, aber diese Art von versteckte Leistungen sind sicherlich da. Aber ob es gibt verschiedene. Und so können wir nur sagen, wenn wir fragen, Hunderte, und 50 sind langsam, und 50 sind schnell, dann wir können das nicht antworten. Wenn wir fragen, ein Kanal, und das war bereits gemacht, nicht in unser Labor, aber in Vereinigten Staaten, wann diese Frage ist so gestellt mit einer Kanäle, wir sehen, dass es kann am Anfang schnell sein und dann kann in diese ganz langsamen Modus wechseln und dann wieder zurück in schnell, dann wieder zurück in langsam. Und dann wir wissen, dass das ist eine Kanal, die Doppelgänge ist. Unter Kontrollen von was? Wir wissen nichts, aber das ist eine, wie sagen wir, Multitalent.
Im Endeffekt ist es ja ein wichtiger Punkt, weil man jetzt erstmal auch verstehen lernt, dass diese großen Signale im Gehirn eigentlich abhängig sind von wirklich ganz kleinen Änderungen in Proteinen. Und man muss nicht nur wissen, wie das Protein aussieht, sondern man muss eigentlich auch wissen, wie sich das Protein verhält. Weil gerade bei deinem Beispiel mit dem AMPA-Rezeptor hat man ein Molekül, kann aber mehrere Funktionen abarbeiten, weil man unterschiedliche Verhaltensweisen haben kann.
Ja, genau. Und das ist der Vielfalt von Neuronen, das ist der Vielfalt von Ionenkanälen. Und wir sehen Vielfalt nur, wenn wir wollen. Man muss das erkennen erstmals. So, wir erkennen dieses Vielfalt in ein reduziertes System. Und dann wir sagen, okay, es gibt nur zwei Wege. Ob das ist ins Gehirn oder wenn nicht, er muss was zusätzlich sein, um das zu stoppen. Weil alle Teile sind da, sie können dieses Vielfalt machen, das ist klar. Und wenn es nicht da ist, muss was sein, um diese zu stoppen. gut für uns. Es ist da, wir haben das gefunden, aber das kommt erstmals von dieser Einzelkanäle, Biophysiker-Dinger, keine Neuronen, nur mit DNA, Kidneyzellen, ganz künstliches System, aber reduziert ganz genau. Und dann wir können das an einer ganz weiten Reise nehmen.
Das finde ich halt eben auch so spannend, weil man bisher eigentlich primär drauf geguckt hat, was gibt's denn für unterschiedliche Arten. Deswegen, eigentlich hatte ich mit dir auch geplant, eher so die unterschiedlichen Arten von Rezeptoren ein bisschen einzeln zu beschreiben. Aber ich fand jetzt eigentlich so das hier jetzt so viel spannender, dass man gesehen hat, okay, wir haben ein Molekül, wir haben einen Rezeptor. Und das Problem ist, wir haben den zwar jetzt schon beschrieben schon mal als Sequenz und vielleicht auch mal als Kristallstruktur beschrieben, aber das gibt uns halt nur einen Bruchteil der Information, die wir eigentlich brauchen, um die Funktion zu verstehen, weil wie du jetzt gerade gesagt hast, kommt es nicht nur auf die Architektur an, sondern wie sich diese Architektur dynamisch verändert und dadurch entstehen dann auch die unterschiedlichen Signale.
Und das ist noch ein Mysterium. Für fast alle. Ich bekomme ein E-Mail, das ist vorgestern, von meinem Mentor in USA. Das ist Mark Meyer. Das ist 19 Jahre vorher, dass wir haben angefangen zusammenzuarbeiten. Wir haben nur für 3 Jahre zusammengearbeitet, viel gemacht. Es war super toll. Und er sagt mir, ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, diese Vielfalt zu bekommen. Wann du das schauen kannst, wann du das bewiesen können, das ist eine mega Breakthrough. Ich habe keine Ahnung. Und er ist Expert. Er hat mit diesen Dingen für mehr als 45 Jahre gearbeitet. Hunderte Papiere, hunderte Studien. Tausende Zitat für seine Arbeit. Mega-Expert. Keine Ahnung.
Weil sich ja der Blick auf die Dinge so ein bisschen verändert. Also wir gehen jetzt weg von diesem statischen Blick mehr auch noch in diese ganze Dynamik mit rein. Also man hat ja schon immer davon gesprochen, dass die Proteine die Motoren der Zellen sind. Aber im Endeffekt gerade auch sowas wie die Ionenkanäle, da sieht man eigentlich das Motorhafte noch viel mehr. Also das finde ich schon spannend. Wir müssen da auch noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit und deswegen wollte ich jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber wenn ich jemanden zum ersten Mal im Wirkstoffradio habe, dann frage ich ihn auch immer, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also wie kommt man eigentlich dazu, sich dann so, ich sag mal,
in
ein Fach und dann auch auf diese AMPA-Rezeptoren so festzuschießen? Also in der Regel fange ich mal an, was hast du eigentlich studiert?
Ich bin Physiker.
So ganz selbstverständlich, ich bin Physiker.
Ja, ich bin mehr Physiker als ich war, weil ich muss jetzt wieder Physik lehren. So dann, ich bin gelernter Physiker.
Ja, und wo hast du studiert?
Imperial College, London. Ja, und dann ich habe dort geblieben, um meine Doktorarbeit zu machen. Aber das war, ich hatte die Möglichkeit, noch in Physik zu arbeiten, in Optik, in Laseroptik. Aber ich habe ein bisschen von Biophysik entdeckt. Es gibt in dieser Zeit eine sehr, sehr stark biologische orientierte Einheit in dieser Physikinstitut dort in Imperial College. Und ich habe dort ein bisschen gearbeitet, meine Masterarbeit. Es ist kein deutsches Masterarbeit, aber englische Masterarbeit dort gemacht und ein bisschen von dieser Molekularbiologie gelernt, das ganz neu für mich war. Und ich finde das faszinierend, mehr als die Physik. Und diese Arbeit war mit Rezeptoren. Das war für Anästhesie in diesem Zeitpunkt. Und wir wollen diesen molekulären Mechanismus von Anästhesie arbeiten und ich habe die Frage gemacht, sind die AMPA-Rezeptoren empfindlich für Anästhetik-Dinge? Zum Beispiel Isofluran, Halothan, auch Xenon, das ist eine Anästhetik. Und die Antwort war nein. Aber ich habe nichts Stopp gemacht, habe noch gearbeitet und dann nach der Doktorarbeit gehe ich in London in University College und dort arbeite ich mit einer der Hauptakteure dieser Einzelkanäle-Business, David Cahoon. 3 Jahre mit Mark Meyer und dann bin ich hier.
Dann warst du zuerst am FMP. Ich bin ja auch schon ein Weilchen am FMP gewesen.
2008 bin ich in FMP. Ja, 3 Jahre UCL Postdoc, 3 Jahre Vereinigten Staaten, Bethesda, NIH mit Mark Meyer und dann direkt in FMP.
Ja, hast du aber eigentlich immer dann auch an diesem AMPA-Thema eigentlich immer festgehalten, oder?
Nein. Ich habe ein bisschen mit der Glycine-Rezeptor, das ist eine andere Art von Rezeptor, und in Vereinigten Staaten mit Mark Meyer, das war meistens Kainate-Rezeptoren, die sind Cousine, die sind von der AMPA, die sind ähnlich. Aber dann, ja, ist AMPA der, war für mich der Interessante. Dann könnte ich weitergehen mit AMPA.
Du warst ja eine ganze Weile am FMP dann dort als Gruppenleiter und jetzt bist du hier an die HU.
Ja, ich war 9 Jahre pure, das ist als Gruppenleiter, und dann habe ich diese Heisenberg-Professur bekommen und dann könnte ich noch in FMP 5 Jahre bleiben und dann am Anfang letztes Jahr, noch ein bisschen später, bin ich in der Humboldt University endgültig angekommen, ja, umgezogen. Ich bin seit 2017 hier, aber ich war ein Buch bis zum 2023 Januar.
Jetzt hier an der Humboldt-Universität, da machst du dann eben neben deiner Forschung auch wieder mehr Vorlesungen für.
Oh ja.
Eigentlich habe ich jetzt nur noch eine kleine, eine letzte obligatorische Schlussfrage. Hast du denn auch ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff?
Ja, das ist interessant. So, ich könnte ganz einfach Glutamat sagen. Ich würde normalerweise Glutamat sagen. Aber ich finde was von meiner Vergangenheit besser. Und das ist Isoflurane. Das ist eine Anästhetik. Und das ist interessant, weil das ist eine Links- und Rechtshänder. Das ist eine chirale Dinge. Und was interessant für Anästhesie ist, dass die Linkshänder und die Rechtshänder von dieser Moleküle, sie haben nicht die gleiche Potenz. Und das zeigt uns, dass die Verbindungsstelle für diese anästhetische Molekül sind auch chirale und könnte nicht einfach Membran sein, aber nur Proteine könnte diese machen. Und das ist wunderschön, das ist mein Doktorvater Nick Franks und Belieb, sie haben mich zusammen betreut. Sie haben so ein wunderschönes Experiment in 1991 gemacht, wo sie haben diese Stereoenantiomere von Isoflurane genutzt. Sie haben nicht die gleiche Potenz und sie haben geschaut, dass die Ionenkanäle, Kaliumkanäle und auch der Nicotinic-Rezeptoren von Limnia stagnalis, also Pond Snail, Schnecke, diese Kanäle, sie haben auch eine gleiche, unterschiedliche Potenz für diesen Isofluran-Effekt. Und das schaut, dass diese Kanäle sind die Ziel für die Anästhesie. Und ich finde das so wunderbar. So, dann könnte ich sagen, Isofluran ist mein Lieblingswirkstoff, weil das schaut so viel von dem Mechanismus von so einem Mysterium Dinge dieser Anästhesie.
Machen übrigens viele, die schon länger mit Wirkstoffen zu tun haben, dass sie einen Wirkstoff haben, wo sie sehr, sehr früh mit in Kontakt gekommen sind und dann sie zwar einen eigenen Weg genommen haben, aber immer noch an diesen, sag ich mal, an diesen Ausgangspunkt wieder zurückdenken müssen.
Ja, weil man dann für mich, diese sind nur Dinge, die in der Schrank gesehen haben. Diese Isomeren, die von Abbott bekommen sind als Geschenk für Nick und Bill. Sie haben die genutzt und das war so eine wunderschöne Dinge.
Super. Vielen Dank jetzt erstmal für die heutige Episode. Also, und hier als kleines Dankeschön fürs Interview. Super. Hier unseren praktischen Koffein-Applikator.
Ja, super,
also wunderbar. Unsere kleine Wirkstoff-Radio-Tasse. Ja, dann, wenn das für dich in Ordnung ist, bin ich jetzt noch kurz ab. Also falls ihr noch weitere Kommentare habt zu diesem Beitrag, jede Episode im Wirkstoffradio ist auch ein Blogbeitrag. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ich leite die dann auch an Andrew weiter und wir können die dann auch diskutieren. Und diese Blogbeiträge sind unter wirkstoffradio.de zu finden. Ihr könnt uns aber auch direkt eine E-Mail schreiben. Das geht unter info@wirkstoffradio.de oder man kann uns auch leicht erreichen über Twitter. Da ist das Handle @wirkstoffradio. Und weil es zurzeit mit Twitter so ein bisschen schwieriger wird, haben wir auch eine Möglichkeit über Mastodon. Da geht es über @wirkstoffradio, @podcast.social. Und weil ich weiß, dass viele von euch den Podcast auch schon übers Telefon hören, haben wir auch ein Feedback-Telefon eingerichtet. Das ist die 0049 3074 69 1064. Ich sag's nochmal. 030 für Berlin 74 69 1064. Falls ihr dort uns eine Nachricht hinterlasst, dann hören wir uns die dann natürlich an. Fragen beantworten wir. Und wenn die zu einer Episode passen oder wenn wir da irgendwas aufarbeiten, dann nehmen wir auch dieses Soundschnipsel und verwenden das vielleicht in einer anderen Episode. Also wenn ihr Lust habt, selber mal vorzukommen in einer Episode, dann könnt ihr das darüber gerne machen. Falls ihr auch so einen netten Wirkstoffradio-Koffein-Applikator haben wollt, das gibt es unter wirkstoffradio.de/shop. Da könnt ihr euch auch so einen Applikator besorgen oder ihr kommt hier als Interviewpartner im Wirkstoffradio vor. Wenn ihr uns aber wirklich helfen wollt, dann wäre es sehr wichtig, wenn ihr uns eine kleine Bewertung oder eine Rezension hinterlasst. Das geht unter iTunes oder Apple Podcasts oder panoptikum.social oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, würde ich mich freuen, wenn ihr dort eine kleine Rezension uns hinterlasst, möglichst viele Sternchen oder Herzchen oder was immer man dort auch machen kann. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich bei Andrew zu bedanken. Vielen Dank für das Gespräch über die Ionenkanäle und vielleicht mal noch mehr zum Ampar und seinen Freunden.
Mega, danke. Das war super, Bernd. Danke.
Vielen Dank. Tschüss.